Du kannst jetzt zuerst mal darüber erzählen, warum du jetzt plötzlich keine Haare mehr hast.
Wieso? Ich lasse den Bart doch wieder wachsen.
Ja, ja, ich weiß.
Du wächst doch gerade, ne?
Naja, es ist nicht wie die Haare.
Gell? Ja, Paula, der wächst wieder, der Bart. Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi-Podcast. Mein Name ist Jonathan.
Ich bin der Tom.
Und wir haben heute einen Gast.
Ich bin der Mahe.
Hi. Ganz kurz als Einstieg. Tom und ich sind eigentlich Fotografen, aber Tom ist vor allem Gründer und Head vom Frankenkonvoi. Der Frankenkonvoi ist ein Verein, der sich um Menschen in Not kümmert, seit 2015 vom Prinzip. Und in diesem Podcast reden wir über die Hintergründe der Arbeit, über die Einsätze und eben auch mit Mitstreitern. Und heute haben wir genau aus dem Grund eben den Maher zu Gast, weil du zum einen, ja, vielleicht ganz kurze Triggerwarnung am Anfang. Maher ist Ausländer.
Nein. Aber der bestintegrierteste Ausländer aller Zeiten.
Tatsächlich, ich bin gespannt tatsächlich mal her, über was wir heute reden und was so alles zur Sprache kommt. Grundsätzlich bist du heute dabei, weil du zum einen selber betroffen bist und mittlerweile aber seit vielen Jahren auch tatsächlich Mitarbeiter vom Frankenkonvoi bist und das erste Mal, dass wir ein Vorstandsmitglied in Podcaster.
Oh yes.
Neben dir, Tom. Weil mal her ist mittlerweile auch im Vorstand vom Frankenkonvoi. Betroffen bist du deswegen, weil du tatsächlich 2015 über die Fluchtroute übers Mittelmeer und mehrere Umwege nach Deutschland gekommen bist als Flüchtling aus Syrien. Deswegen bin ich zum einen gespannt, was du zu erzählen hast, zum anderen aber auch für alle, die zuhören. Wir werden tatsächlich über die Flucht sprechen, wir werden darüber reden, wie das ist, was da passiert. Und deswegen, wenn Leute sich da in irgendeiner Form getriggert fühlen und das vielleicht teilweise dann zu heftig wird, deswegen hört den Podcast nicht alleine an, holt euch jemanden dazu, redet mit Leuten drüber, weil es teilweise einfach auch heftig sein kann. Gut, dann würde ich sagen, mal her, steigen wir einfach direkt ein. Wir hatten ja erst die Folge mit Kati, die quasi dich auf die Idee gebracht hat, Tom, nach Griechenland überhaupt zu gehen. Dann hatten wir die Episode mit Susanne, die vor Ort dann quasi dazugestoßen ist wegen der Arbeit in Griechenland.
Alles ist an der Eko-Tankstelle passiert.
Genau, an der Eko-Tankstelle ist alles so zusammengelaufen und eigentlich wollten wir heute auch noch Dschihad dabei haben, weil an der Eko-Tankstelle tatsächlich die Fäden von Kati, dir Tom, der Susanne, aber auch Maher und Dschihad zusammengelaufen sind und sich alle da tatsächlich getroffen haben und daraus extrem viel entstanden ist.
Alles hat mit der Küche zu tun.
Genau, alles mit der Küche auf der Eko-Tankstelle. Du, Maher, bist irgendwann auch da gelandet, in Griechenland an dieser Tankstelle.
Genau.
Fangen wir vielleicht einfach ganz am Anfang an bei dir. Woher kommst du? Also du kommst aus Syrien, aber wo da?
Es ist aus Kamischli und das ist eine Stadt, es liegt an dem kurdischen Gebiet, ganz genau, also an der türkischen Grenze nach Osten. Zwischen uns und der Türkei, es gibt es ein paar Minuten eigentlich, also es ist wirklich, die Stadt liegt an die Grenze.
Also in Syrien, aber im türkischen Grenzgebiet?
Genau, also es ist, man sieht die, gegenüber gibt es eine türkische Stadt, also die heißt Nisibin. Ja, und zu der irakischen Grenze, da ist ungefähr 2 Stunden Fahrt.
Okay. Du bist Kurde?
Genau.
Kannst du ganz kurz grob umreißen, wie das mit Kurden ist? Weil Kurden haben ja an sich kein Land, sondern sind verteilt auf verschiedene Länder. Kannst du einmal ganz kurz das Thema kurdisch sein erklären?
Ja, es ist, die Kurden sind so eine Nation, die keine eigene Stadt hat. Mhm. Also die sind verteilt zwischen Syrien, Irak und Türkei und Iran.
Okay.
In Syrien, also überall eigentlich, in die 4 Städte waren sie diskriminiert. Die durften keine Sprache lernen, also beherrschen oder etwas Eigenes haben. Also es mittlerweile im Irak gibt es so ungefähr einen so freie Gebiet für die Kurden, die heißt Kurdistan. Ja, aber in Syrien ist gerade, also seit ein paar Jahren ist auch so ungefähr gewesen, aber es, offiziell ist es nicht anerkannt von der Stadt. Und es kann jederzeit das sich ändern.
Okay. Wie ist es als Kurde in Syrien, Türkei oder sonst wo zu leben? Gibt es da irgendeine Art von Unterdrückung, Diskriminierung?
Ja.
Heißt konkret?
Ja, also in Syrien, da gibt es deutliche Diskriminierung. Da war es ganz genau und überall eigentlich. Und das hat uns also wir waren also vor 2011, dass die Stadt ist es, Korruption ist überall und das Stadt ist es eigentlich, ist es, ist keine Demokratie und es ist eine, das, der Assad ist ein Diktator. Es waren so beschränkte Sachen auf den Politik und noch ein bisschen beschränkt auf den Wirtschaft. Mhm. Zum Beispiel in meiner Stadt gab es keine große Fabrik, durfte man nicht so privat bauen, sowas, da war so Einschränkungen überall. Also Sprache durften wir in den Schulen keine Sprache, unsere eigene Sprache sprechen. Da war in die Schulen jeder, in, als ich in den von 7. Klasse bis zur 12. da war immer ein Lehrer, der eigentlich kein Lehrer, der war einfach den gehörten Partei, okay, vom Assad und der war seine Aufgabe einfach die Schüler beeinflussen, dass sie zu den Partei kommen und gleichzeitig, wenn er sieht, dass jeder Kurdisch redet oder etwas politisch macht, dass er sicher macht, dass der Student bestraft wird.
Okay.
Ja, auch Beamten. Also ich war in die Uni und ich habe mit einem Kollegen, der mit mir neben mir in die Gruppe war und wir haben was experimentiert und dann, ja, wir beide Kurden, wir haben Kurdisch gesprochen. Plötzlich hatte einer, der Lehrer, der da war, also hat mir uns gesagt, also außer Arabisch durfte er keine Sprache sprechen.
Okay, krass.
Ähnlich wie die Revolutionswächter im Iran, ne?
Okay, also geht es da quasi um so eine Regimetreue zu erschaffen und auch für alle Anwesenden quasi nur die gewünschte Linie sichtbar machen. Also ich will keine anderen Sprachen hören, ich will keine anderen Meinungen hören und ja, alle, die rumlaufen sollen, quasi dementsprechend, was der Staat vorgibt.
Genau, ist es so. Also es ist eine Partei, also eigentlich, der hatte mittlerweile theoretisch, es sind mehrere Parteien in Syrien, aber die sind alle unter dem Schirm von der Al-Baas-Partei. Also daher kann man...
Okay, verstehe. Hat Kurde sein im Vergleich zu den anderen Bevölkerungsgruppen, die es da gibt, ist das eine Nationalität oder ist das eine Glaubensfrage?
Es ist Nationalität. Also wir haben verschiedene Glauben eigentlich. Gibt es Muslime, gibt es Jesiden, gibt es Christen auch. Es ist so
durcheinander. Okay. Also Kurdisch sein hat nichts mit einer konkreten Religion zu tun, sondern es ist tatsächlich, Kurde ist eine Nation und die haben nur kein Land, wo sie leben. Genau. Das ist so ein bisschen wie früher Israel quasi.
Palästinenser.
Ja, auch die heute noch. Du hast gerade gesagt, du warst in der Schule und hast dann studiert. Was hast du studiert?
In Syrien habe ich Geologie studiert und das war an die Aleppo-Universität.
Okay, also hast du in Aleppo Geologie studiert?
Genau.
Wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast, dass du fliehst?
Boah, das war in den, also ich war in den ersten Jahr, als es angefangen mit der Revolution. Mhm. Und nach zweiter Jahr habe ich es auch geschafft, teilweise, dass er in die Uni gehen.
Moment, die Revolution, das war?
2011.
Die Revolution war der arabische Frühling.
Genau.
Hat in Tunesien begonnen.
Genau.
Und das ist quasi diese Revolution, während die stattgefunden hast, hast du noch studiert.
Genau. Und also in Syrien hat man es die Rosenrevolution genannt, weil die Menschen mit Rosen auf die Straße gegangen sind.
Ja.
Ja, genau.
Ja, also das war es genau an der Zeit. Also ich glaube, ich war in den zweiten Semester, als es angefangen und erstes Jahr habe ich es geschafft, dann der dritte Semester habe ich auch geschafft und dann in den vierten Semester, da war Aleppo wirklich schlimm. Das ist,
was heißt, du sagst so, da habe ich es geschafft zu studieren.
Ja.
Was heißt das konkret? Also was hat dich daran gehindert zu studieren? Was ist passiert?
Ja, also das tägliche Demonstrationen, die in die Uni, tägliche Tiergas, ich weiß nicht, wie es heißt.
Tränengas.
Also Tränengasangriffe?
Ja, täglicher Tränengas, die auf die Studenten geworfen, die demonstriert haben. Lärm, Polizei und der Armee, die in die Uni waren die ganze Zeit, also auch in die Fakultäten. Also das hat sich nicht gefühlt als eine Fakultät. Das waren mehr ganz kontrollierte Armee.
War die Uni ein Hotspot der Revolution?
Genau, an die Aleppo, weil eigentlich die Revolution in Aleppo hatte es ein bisschen spät angefangen. Also da war irgendwo in andere Städte und die Aleppo war ganz spät dran.
Okay.
Und aber da Aleppo-Universität ist eine der größten Universitäten, ist jetzt zweite größte Universität in Syrien, da waren die Studenten von anderen Städten und die haben es auch nie, die hat ihnen nicht gefallen, dass es so in ihre eigene Städte zerstört sind und die Leute würden sterben. Und weil sie nur demonstrierten an die Straße friedlich, Da hatten sie sich also auch in die Straßen gesetzt und haben auch demonstriert.
Okay. Um was ging es in der Revolution?
Einfach Freiheit. Also da war genauso, wie wir vorher gesagt haben, also da war die arabische Revolution und da gab es wahrscheinlich, also im Dara, da haben ein paar Kinder auf dem Wand geschrieben, dass es etwas gegen die Regierung und gegen den Präsident. Und die Kinder wurden eigentlich, die Nägel von den Kindern wurden entfernt von der Polizei. Und da hat keiner es gefällt, dass das so ist. Also das ist so eine krasse Reaktion von den Polizei und Geheimdienst wegen Kinder, weil sie einfach was auf der Wand geschrieben.
Aber ganz kurz, was wurde mit den Kindern gemacht?
Die Fingernägel wurden entzogen. Also.
Ach du Scheiße.
Ja, die wurden auch bombardiert, ganzen.
Ja, aber nur mal jetzt. Diese Kinder haben nur was an der Wand geschrieben. Ja, die wurden ja nicht bombardiert, aber das ist ja, ach du Scheiße. Okay.
Oder sind in Foltergefängnissen gelandet, ganz schnell.
Ja.
Okay. Assad hat ja gegen sein eigenes Volk gekämpft.
Aber das heißt quasi, die Menschen im arabischen Raum haben quasi für ihre Freiheit demonstriert erstmal, weil sie mehr Rechte wollten, mehr Freiheiten haben wollten. Mhm. Und das ist dann, hat sich hochgeschaukelt zu einer Revolution.
Genau, es war einfach so ein kleines Ding angefangen. Und dann hat es so, dass die Eltern von den Kindern, also oder die sie kennen, die Geschichte gehört haben, haben es nicht geglaubt, dass es so ist. Und die haben auch demonstriert. Und dann wurden sie geschossen und dann im Gefängnis gebracht. Und so und so und so. Und es hat sich vergrößert, bis es irgendwie überall war.
Warst du involviert an der Uni in irgendwelche revolutionären Sachen?
Wir als Kurden in eine arabische Stadt, also da war Aleppos meiste Bevölkerung, sind Araber, wir waren immer vorsichtig. Weil
das heißt, ihr habt euch gezielt schon rausgehalten, weil ihr eh schon diskriminiert wurdet?
Wir wurden eher diskriminiert, aber wir wurden auch die ganze Zeit von anderen Arabern kontrolliert.
Mhm.
Also ich hatte, keiner Kurde traut sich so vorher vor einem Araber was gegen die Regierung oder seine politische Meinung sagen, weil man weiß gar nicht, wem gehörte es und was machte er. Okay. Also es kann jederzeit ein Araber mir einen Bericht schreiben und an den geheimen Polizei schicken, da wurde ich sofort weg.
Okay.
Wie zu besten DDR-Zeiten.
Ja, es hört sich tatsächlich ganz ähnlich an.
Genau. Diktaturen halt.
Ja, aber das bedeutet, ihr als Kurden habt gezielt euch zurückgehalten, weil ihr eh schon im Fadenkreuz wart und habt die Araber erstmal machen lassen mit ihrer Revolution.
Genau, in Aleppo haben wir es nicht mitgemacht, aber in meiner Heimstadt, also in Kamischli, da war die genau parallel mit den anderen Städten. Da waren wir auch an den Demonstrationen, wir haben also das ganze Zeit gemacht, genauso wie die anderen.
Also wie ist das, ich habe das nur gerade im Hinterkopf, sind nicht heute auch die Kurden ein super wichtiger Teil der Bewaffneten, also die quasi für den Westen bewaffnet kämpfen?
War. Die sind von den Amerikanern unterstützt worden und das große Thema, was da aufgekommen ist durch den arabischen Frühling, ist ja der von Saudi-Arabien finanzierte IS, der sogenannte Islamische Staat, Daesh genannt. Mhm. Und die haben ja dann Instabilität in Syrien genutzt, um halt sich immer weiter zu verbreiten. Und die Kurden sind die einzigen Menschen, die tatsächlich erfolgreich gegen den IS gekämpft haben. Am Anfang mit Unterstützung aus Amerika, massiver Unterstützung, auch aus Deutschland. Auch deutsche Waffen wurden geliefert an Kurden, aber mittlerweile nicht mehr.
Ja, am Anfang, also es war vor die Kurden, die haben die anderen Gruppen auch unterstützt, eigentlich die Amerikaner. Und NATO generell hatte andere Gruppen, aber die haben es irgendwann gemerkt, dass die Gruppen haben keine eigene Zugehörigkeit. Also die kämpfen nicht vor den Frieden oder vor die Demokratie, die einfach, ja, wir machen, was wir wollen, schauen wir mal, wie es läuft. Genau. Einen Tag sind die Liberalen, der andere Tag sind die Islamisten, der andere Tag sind sie so. Also die wechseln einfach den Glauben.
Okay. Jeder hat eigentlich nur noch seinen eigenen Vorteil durchgeboxen.
Und dann irgendwann hat es gelandet, also dass die Kurden sind gut, weil wir haben die ganze Zeit, also da war der Punkt, also dass sie stark gegen ISIS gekämpft haben. Da war die Geschichte vom Kobane, die waren die Nachrichten und die Medien, das war der Punkt, wo sie wo die Amerikaner und der internationale, also die Städte haben sich und entschieden, also eigentlich die Kurden zu unterstützen, weil da haben sie es gesehen, Die kämpfen nur vor Leben, also nicht vor was anderes.
Aber ja, zum einen haben die das Potenzial entdeckt, aber ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen eben auch genau das, dass die Kurden, also ihr, nie irgendwo dazugehört habt. Deswegen wart ihr nie verbündet zu irgendjemand, sondern wart eh schon immer auf euch gestellt und für euch da. Und als es dann ernst wurde, habt ihr halt für euch gekämpft. Und dadurch wart ihr für den Westen nie die, die mit irgendjemand verbündet sind, sondern ihr wart immer ihr.
Genau, die hatten keine Agenda, die hatten einfach, die wollten sich unterstützen und einfach ihre Bevölkerung unterstützen, das war das.
Mhm. Genau. Das heißt, ohne jetzt die komplette Revolution durchzusprechen, weil das echt komplex ist, aber irgendwann ist dann IS auch noch aufgetaucht und du hast aber währenddessen studiert, während überall Demonstration war, während Militär in der Uni war, während Kontrollen waren, während Leute ermordet wurden und etc., warst du noch an der Uni und hast studiert. Wie weit war das denn noch möglich?
Also ich habe die Kanonenschüsse in die letzten Semester, also ganze Zeit gehört. Also ich habe meine Prüfungen geschrieben und da waren die Bombardierungen also ganz klar in meinen Ohren, also täglich. Danach waren so krasse Demonstrationen in die Uni, dass sie auch die Schüler mit den Steinen an die Polizei und die Armee die geworfen. Und da nach einem krassen Abend haben sie sich entschieden, dass die Uni komplett zumacht und wir müssen alle die Uni evakuieren.
Okay, das heißt, offiziell wurde die Uni geschlossen und du musstest gehen.
Genau, mussten wir also den Tag danach sofort also alles raus. Okay. Und dann haben wir wirklich also gepackt und sind wir raus.
In dem Moment, was hattest du da? Also rein jetzt mal vom Schulabschluss. Du hast gerade gesagt, Prüfungen geschrieben, du warst im vierten Semester und das hattest du abgeschlossen?
Den vierten Semester habe ich abgeschlossen, ja. Ich war beim fünften, aber von den fünften habe ich nichts gemacht. Also durfte ich nicht mehr, also konnte ich nicht mehr.
Okay, das heißt, du hattest vier Semester studiert, Geologie,
ja.
Und hattest das auch abgeschlossen, hast deine Prüfungen geschrieben und dann wurde quasi die Uni geschlossen wegen der Revolution, dem Krieg, wie auch immer man es nennt.
Genau.
Und was hast du dann gemacht, wo bist du hin?
Ja, als die Uni geschlossen hatten, war ich zurück in meiner Heimstadt. Und da bin ich mit meiner Familie, habe ich so ein bisschen Zeit gebracht. Und nach ein paar Monaten ist es, die haben die Uni mittlerweile wieder geöffnet, aber da war keine Möglichkeit, also da zu fahren, weil die Aleppos Flughafen war besetzt von der Freien Armee und war so ein starkes Kampf da, dass es keine Flüge fliegen danach. Und auch Aleppo war auch Kämpfe, dass es keiner konnte nach Aleppo fahren.
Okay.
Ja, da habe ich die Möglichkeit verloren, irgendwie wieder zur Uni gehen. Daher bin ich heimgeblieben und habe ich versucht, so kleine Jobs also irgendwie machen. Danach, nach ein paar Monaten, dann habe ich in den Markt so ein paar Klamotten und sowas verkauft. Also habe ich in einer Laden
gearbeitet. Hast du so Nebenjobs gesucht?
Genau. Und, okay. Ja, das war am Anfang Nebenjobs, aber dann habe ich, weil ich bin geblieben und so, dann habe ich es Vollzeit gemacht eigentlich in dem Laden.
Wie lange ging das?
Ungefähr, sagen wir, also das war von 2011 hat es angefangen, 2013 habe ich angefangen mit dem Arbeit. Mhm. 2013 habe ich angefangen mit der Arbeit, so ungefähr 7 Monaten, 8, sowas.
Okay, also Mitte 2013 war das dann irgendwann.
Genau.
Wie ging es dir persönlich mit dieser ganzen Situation? Ich meine, wie gesagt, Revolution, Krieg, Bomben, Uni nicht mehr, nach Hause gehen, arbeiten müssen, nicht weiter studieren können, etc. Diese ganze Situation in ihrer ganzen Komplexität. Wie ging es dir persönlich?
Naja, es war so, man versteht, es ist scheiße, aber da war es immer noch was schlimmer davor, weil also neben dass das Regierung also ihre eigene Bevölkerung tötet und dagegen kämpft, da war noch ISIS, also das war auch noch ein Horror also in die Stadt und da waren ganz genau Nacht bei mir und in meiner Heimstadt, also da war es immer so, welche muss man wählen? Also das
ist schlimmere Übel quasi.
Genau.
Okay. Aber ISIS war da noch präsent dann oder waren die da weg irgendwann oder waren die mehr da?
Der konnte nicht in die Stadt. Also die Kurden haben immer dagegen gekämpft.
Okay.
Aber da waren ganz nah. Also, es konnte sein, also hätten sie keine Unterstützung gehabt, würden sie reinkommen. Also wir hatten wirklich Glück, dass wir gegen ISIS es geschafft haben.
Das heißt aber, du bist von Aleppo aus wo die Revolution war, wo du Prüfungen mit Bomben im Hintergrund geschrieben hast, in deine Heimatstadt zurück und hast dann da einfach dein Arbeitsleben quasi begonnen, mit so, nicht mit dem, was du studiert hast, aber einfach gearbeitet. Und während du das gemacht hast, stand ISIS vor der Tür quasi und in deiner Heimatstadt waren Kämpfe gegen ISIS dann.
Genau, genau. Also da waren wirklich ein paar, also sag mal, 100 Kilometer wäre zu viel, vielleicht 50 Kilometer in die Nähe, also außerhalb Stadt, an die Grenzen von die Stadt, da waren die Kämpfe gegen ISIS.
Okay, und du hast aber nicht gekämpft?
Nee.
Was war am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich muss hier weg?
Ja, mit meiner Arbeit in den Laden habe ich nicht so viel Geld gemacht. Mittlerweile, da war in die Syrien der Wirtschaft so schlecht geworden, dass es von innerhalb ein paar Monaten, dass ein Dollar 50 syrische Pfund war, da ist es zum 2000 gegangen.
Okay.
Ja, und da war es der Wirtschaft wirklich schlecht. Dass
also krasse
war,
Inflation hatte
der. Krasse Inflation auf einmal so ein paar Monaten. Also dass es, mein Vater konnte nicht mehr leisten, obwohl er hatte seine Rentesgehalt und hatte Nebenjobs, also daneben gemacht und da war auch nicht genug für die Familie. Und da habe ich, da war ein Punkt, da sagte, okay, so ging es nicht mehr. Also ich muss meine Familie auch unterstützen. Mhm. Ja, und da die Situation sich ja so immer verschlimmert hat und es wurden immer auch die, da war an dem Zeitpunkt noch Polizei, Geheimpolizei in die Stadt und die haben auch ab und zu Junge gesammelt, dass sie zum Pflicht gehen und die Armee gehen.
Das heißt, die haben junge Männer einfach eingesammelt?
Ja, die wurden irgendwann an die Straße so gehen und schauen wir mal, sammelt ein paar Leute, die sagen, ja, okay, hier kommt.
Die syrische Armee.
Syrische Armee.
Ja, klar. Assad. Also, aber das heißt, es hätte jederzeit sein können, du gehst raus zum Einkaufen.
Genau.
Und dann fahren die mit dem Auto vorbei und sagen, du mitkommen, einsteigen. Genau,
du mitkommen. Ob du dann beweist später, ob du warst schon mal in die Armee, dann würdest du freigelassen. Mhm. Ob du beweist, du hast eine Entschuldigung, nicht zur Armee gehen, da würdest du auch freigelassen. Aber ich als jemand, der nicht mehr in die Uni geht, gehen konnte und meine Entschuldigung nicht mehr bekommen habe, musste ich zum Armee eigentlich.
Aber das heißt, es ist nicht so, du kriegst einen Brief, du wirst eingezogen und dann musst du da irgendwo hingehen, sondern die sammeln dich wirklich von der Straße aus ein.
Genau, damals war es nicht mehr so.
Die, also, kommen,
da war
die kommen auch nicht zu dir nach Hause und klingeln, sondern du läufst irgendwo und sagen dir jetzt einsteigen und dann bist du weg.
Genau.
Okay, krass.
Ja, da war so ein Zeitpunkt, wo sie es so gemacht haben. Weil, also die waren noch stark in die Stadt. Da haben die Kurden nicht so stark in die Stadt eingesetzt. Da waren mehr die Kämpfe, dass die Kurden an die Seiten gegen ISIS gekämpft haben, aber in die Stadt, da war die Regierung noch stark.
Hat die Regierung mit gegen ISIS gekämpft?
Nicht wirklich.
Für wen wollten die dann die Männer haben? Gegen wen sollen die kämpfen?
Also gegen die Freie Armee oder die Revolution, die da war.
Also die haben quasi Männer eingesammelt, irgendjemand, der dann gegen die Revolution kämpfen sollte.
Gegen die eigene Bevölkerung.
Also theoretisch könnten das ja auch Revolutionäranhänger gewesen sein, die dann aber einfach in die andere Armee sortiert werden.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es ISIS Existenz in Syrien hatte der Regierung geholfen, weil der hatte nicht nur ein schwarzes Bild über den ISIS, sondern über alles, was in Syrien ist. Mhm. Jetzt mittlerweile, wenn man denkt über Bewaffnete in Syrien, dann ist es sofort, kann sein Terrorist.
Ja.
Und das ist, was ISIS geschafft hat. Also, und das hat der Regierung richtig benutzt, weil jetzt die sagen es immer noch ganze Zeit, die sind Terroristen. Und das ist auch so. Also mittlerweile auch Kurden. Die Kurden immer noch, die sagen es, die bewaffnete Gruppen. Das kann in jeder Zeit sagen, also das sind auch Terroristen, genauso wie die Türkei jetzt über die Kurden
sagt. Okay, aber das ist ja, guck mal, das finde ich ganz interessant, weil bei uns in der westlichen Welt war ja zu der Zeit auch Terrorismus ein großes Thema. Mhm. Und vom Prinzip waren alle quasi aus der Gegend, wo du herkamst, potenzielle Terroristen. Mhm. Hast du davon was mitbekommen bei dir in deinem Leben, dass in Europa diese Dinge stattfinden? Terroranschläge oder keine Ahnung?
Ja, ich habe es genauso in die Medien geschaut wie die anderen. Also ich weiß nicht ganz genau mehr, aber da war irgendwann ein Flughafen, da wurde vom Terroristen angegriffen. Das habe ich mitgekriegt. Oder eine Bahnstation, da war es auch sowas.
Barcelona war die Bahnstation, in England war ein Bus, der in die Luft gesprengt wurde.
Genau, und Sowas habe ich auch mitgekriegt. Also da waren so ein paar blöde Situationen.
Okay. Wie war das aus deiner Perspektive? Weil vom Prinzip, aus unserer Sicht kommt der Terror ja aus deinem Teil der Welt. Mhm. Du sitzt aber in diesem Teil der Welt aktuell noch zu dem Zeitpunkt und guckst dir das in den Nachrichten an. Wie ist deine Wahrnehmung davon? Wie, keine Ahnung.
War unlogisch, unverständlich. Also ich habe gar nicht verstanden, was ist das also eigentlich? Warum sollte jemand das so einen Terrorschlag in Europa machen und was in Syrien oder Irak oder überhaupt also was schaffen? Also ich verstehe nicht, wie man mit Gewalt und Aggression was lösen.
Mhm. Hast du in deinem Umfeld Leute gehabt, die, keine Ahnung, auf irgendeine Art und Weise involviert waren, sagen wir, in der Revolution oder meinetwegen Richtung Terror, oder sie gesagt haben, nee, die syrische Armee, die hat schon recht, ich würde da gerne mitmachen?
In die Uni, da waren so ein paar Leute, die waren so, wir haben immer, da war die Diskussionen, dass manche sagen, dass die Revolution ist recht, dass das System ist kein demokratisches System. Und das andere, die sagen, nee, die Revolutionssachen sind eigentlich Terroristen und das System ist sowieso so wie es ist gut. Mhm. Die haben auch gesagt, das ist nicht perfekt, aber gut, besser als anderes.
Okay.
Aber da waren verschiedene Meinungen. Es ist nicht, dass es mit Gewalt gewesen, aber da war auch so in die Inke-Kreise die Freunde, die ich kenne, die ich vertraue sie, weil diese Themen sind so tabu in Syrien eigentlich.
Okay. In
damaliger Zeit.
War also quasi nicht erlaubt, drüber zu reden.
Also okay. Mit Fremden, also würde keiner machen.
Also es war nur wirklich im engsten Kreis, konnte man überhaupt drüber reden. Mhm. Okay, hast du Leute, die, keine Ahnung, in irgendeiner Form zu Schaden gekommen sind in dem Ganzen, in allem, was da los war?
Nein, das habe ich nicht, aber später, als ich im Irak war, habe ich mitgekriegt, dass einer meiner Nachbarn ist gestorben, weil er hatte mit den Kurden gekämpft gegen ISIS.
Mhm. Gut. Jetzt sitzt du da, krasse Inflation, keine Ahnung, jetzt für mich, ich war noch nie in so einer Situation. Sind da Menschen um einen rum, die sagen, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Europa oder ich gehe mal in irgendein Nachbarland oder ich stell mir vor, ihr saßt nicht da und habt gesagt, ich werde jetzt fliehen, weil aus unserer Perspektive flieht ihr ja, aber ihr sagt ja, wahrscheinlich ist die Formulierung und die Denke von eurer Perspektive aus anders gewesen, ihr habt nicht gesagt, ich fliehe, sondern wie war das? Habt ihr gesagt, ich schaue mal da drüben, ob da mehr Geld zu verdienen ist oder wie war es?
Nee, eigentlich, also nach Europa habe ich gar nicht, es war nicht die Idee. Ich habe es nie mal gedacht, dass ich irgendwie in Europa lande.
Okay.
Also als es angefangen und bei der Zeit, als ich in die Laden gearbeitet hatte und es war die Inflation am stärksten, waren ein paar Cousine von mir vom Syrien, sind sie nach Deutschland gekommen. Aber für uns war es einen Weg nehmen wir nicht, weil es so weit weg und ich muss nicht das machen. Also es wird vielleicht noch besser, doch besser als in Syrien. Und da habe ich mich entschieden, also ja, ich gehe nach Irak, ich arbeite noch was und dann irgendwann komme ich wieder zurück nach Syrien.
Also du bist quasi in Irak, weil das ein nahes Land ist, weil da leichter Geld zu verdienen ist, leichter mehr Geld zu verdienen ist, um Geld ranzuschaffen erstmal.
Genau.
Und die Leute, die in Europa waren, habt ihr von denen Feedback bekommen? Habt ihr da irgendwie Kontakt zu denen gehabt? Habt ihr gehört? Weil aus unserer Perspektive in Deutschland gab es immer dieses Narrativ von wegen, die kommen alle hierher, weil die wollen alle Sozialschmarotzer werden. Also gab es diese Geschichten, geh nach Deutschland, dann wirst du mit Geld beworfen?
Nee, da war es deutlich klar, dass man nach Deutschland kommen, aber man muss ja arbeiten und wird dann Geld verdienen. Also es ist nicht, dass es einfach Geld vom Himmel bekommt. Mhm. Das war deutlich klar, also, dass es jeder arbeiten muss.
Also auch wenn klar war, du kannst nach Deutschland theoretisch gehen, um da mehr Geld zu verdienen, war das nie eine Option, das tatsächlich zu tun, weil es einfach viel zu weit weg ist und eine zu andere Welt auch. Und das war
viel zu gefährlich.
Ja, aber wie war das zum Beispiel, von wegen Gefahr? Habt ihr von Leuten gehört, die auf der sogenannten Fluchtroute unterwegs waren? Habt ihr da Geschichten gehört?
Ja, also da waren Flüchtwege, aber die waren immer mit Schmugglern. Also es war nicht, dass das Grenze offen war. Mhm. Da war noch damals, also da mussten sie sich verstecken irgendwo in einem LKW oder in einem Bus, irgendwas in einem Eck, dass sie über die Grenzen kommen und dann nach Deutschland kommen. Und das war wirklich gefährlich und da wollte keiner von uns das machen, weil wir haben es immer gedacht, dass es ist nicht so lebensbedrohend, dass wir unbedingt nach Deutschland gehen, weil im Irak ging es auch noch.
Mhm. Okay, im Irak hast du dann gearbeitet?
Genau. Da bin ich nach Irak geflohen und dann habe ich war ungefähr 3 Monate eigentlich arbeitslos. Ich habe keine Möglichkeit gefunden und der Person, der musste eigentlich mich, die ich zu ihm gegangen hat gesagt, dass er Arbeit findet für mich, aber dann hat er eigentlich gar nichts. Der war selber arbeitslos. Nach 3 Monaten habe ich ein Hotel gefunden und da habe ich als Kellner da gearbeitet.
Okay, wie war das?
Naja, es war nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe so eine Schicht von 12 Stunden, 2 Schichten pro Tag. Also das heißt 6 Stunden morgen, 6 Stunden Abend.
Mhm. Jeden Tag?
Jeden Tag, also hatte ich keinen Urlaub. Und wenn ich mal Urlaub gehabt hatte, also da wurde es auch so ohne Bezahlung, also da würde ich kein Geld für den Tag
bekommen. Okay. Also kein Urlaub, sondern also du hast dann nicht gearbeitet und hast kein Geld gekriegt.
Genau, das war so.
Okay. Wie lange hast du das gemacht?
In dem Moment habe ich so ungefähr 1 Jahr gemacht. Und dann, ich war wirklich geistlich so ausgelockt, als ich nicht da bin. Ich habe es erst gemerkt, als ich den Arbeiter so gekündigt habe.
Ja.
Ich hatte manchmal, wenn ich 1-2 Tage Urlaub genommen habe, einfach von mich, dann merke ich, dass ich was Neues mitkriege, dass ich irgendwie in einer anderen Welt bin. Also einfach 6 Stunden arbeiten, wieder nach Hause kommen, was zu schlafen und dann wieder aufstehen, wieder 6 Stunden arbeiten. An diesem Rhythmus, man verliert den Blick. Also man kann nicht so deutlich 100% denken, 100% wach sein. Ja,
ja, verstehe.
Dann nach 1 Jahr habe ich es nicht mehr geschafft und dann habe ich mich einfach gekündigt und der Arbeit verlassen.
Hast du Geld verdient? Ja. Sinnvoll?
Es war also vor die 12 Stunden täglich im Monat, da war es 500 Euro, was ich gekriegt habe. Danach hat es sich gestiegen um 550 pro Monat.
Also warte, du hast jeden Tag, hast du Wochenende frei gehabt?
Nee.
Also du hast jeden Tag 7 Stunden die Woche, jeden Tag 12 Stunden gearbeitet und hast am Ende 500 Euro bekommen.
Genau, 550 später danach.
Hat dir jemand eine Wohnung gezahlt oder musstest du dir davon bezahlen?
Der Wohnung war von dem Hotel, aber was von Wohnung war, das war so eine Zimmer, die ich glaube so 7-8 Quadratmeter war und ich habe es mit 3 anderen Personen geteilt. Also es war einfach ein Bett, wo ich schlafe.
Okay, also du warst mit mehreren Personen auf... Genau. Irgendwie 8 Quadratmeter untergebracht.
Genau. Ja, also es ist wirklich ein Zimmer, wo der Bett ist, wo die 2 Bett auch.
Stockbett, Hochbett.
Hochbett, so 2 Stück davon, da waren neben ein anderer und dazwischen die beiden gab es so ungefähr 40 Zentimeter, was man laufen, also, dass man laufen, rauslaufen und reinkommen. Das war unser Thema und es war nur zum Schlafen, weil ja, wir würden nach dem Arbeit sofort nach Hause kommen, was essen, schlafen und dann aufstehen, wieder nach Arbeit. Das war unser Leben.
Dieses Geld. Hast du das gespart, an deine Familie geschickt? Was hast du gemacht?
Nee, das habe ich eigentlich meiner Familie gespart. Ich habe am Anfang nicht mitbekommen, aber an der Zeit, als ich gearbeitet hatte und Geld meiner Familie geschickt habe, die haben mich natürlich, als jeder so will Geld sparen und was mitmachen, aber ich hatte, als meine Familie immer mich gefragt hatte, wir brauchen Geld, habe ich es geschickt. Und dann später habe ich es mitbekommen, dass mein Vater hat sich also operiert eigentlich und sie haben so einen kompletten, da hatte es Probleme mit Herz und die haben es komplett operiert.
Okay.
Und die haben eigentlich mir nicht gesagt, die haben mich nicht immer nach Geld gefragt. Um das zu zahlen.
Also die haben wegen der OP Geld gebraucht, haben die aber nicht verraten, dass genau. Es für die OP
ja.
ist.
Ja, und das wusste ich gar nicht. Also das habe ich vielleicht 6 Monate nach erfahren. Und es war so das Moment, das war so scheiße, weil dass man weiß, dass es ging nur um Geld. Also dass es, ja, ich konnte Geld geben, ich konnte was leihen, vielleicht von Freunden und was mehr zahlen.
Ja.
Aber die haben es nicht gesagt, einfach deshalb.
Warum haben sie es nicht gesagt?
Einfach um mich unterstützen, also dass mich keine schützen
Sorgen,
eigentlich.
Dass weniger ich nicht, Sorgen für dich.
Genau, dass ich wenig Sorgen machen, weil ich war der Person, die nie das Haus verlassen eigentlich. Also ich, auch als ich in Aleppo studiert hatte, war ich ungefähr wöchentlich, also ich glaube maximale Zeit, als ich Aleppo gebracht hatte, ohne nach Hause zu fahren, waren 3 Wochen. Dann war ich ungefähr jeden Wochenende zurück zu Hause.
Ja, okay, verstehe. Wie alt warst du, als du in dem Hotel gearbeitet hast?
20, 21.
Okay, also das Hotel hast du ja beendet, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, Ende 2014 dann.
Ja, ungefähr so.
Und da warst du Anfang 20. Ganz kurz, die OP, hat es geklappt?
Ja, hat es geklappt. Nee, mein Vater ist jetzt gerade ganz gesund und es geht ihm ganz gut.
Sehr gut. Also hat sich auch gelohnt dann,
ja,
und auf jeden Fall. Ist gut ausgegangen.
Mhm. Okay. Ja, die haben die OP gemacht, aber die hatten viel Schulden und die mussten diese Schulden die ganze Zeit immer zahlen. Und da haben sie mich gefragt,
ist das mittlerweile abbezahlt?
Ja,
okay.
Das ist schon lange her.
Nach dem Hotel, als du gekündigt hast?
Ja, also damals war mein älterer Bruder auch hier und der hatte auch in einem Restaurant gearbeitet.
Moment, hier in Deutschland?
Nee, in Irak, also bei mir meine ich, sorry.
Ja.
Ja, in Kurdistan, da war bei mir in die Stadt und ist zu mir erst einmal gekommen und dann haben wir eine Arbeit vor ihm gefunden. Der hatte in einem Restaurant gearbeitet und der war ihm also gut, der war also auch fair bezahlt eigentlich, deutlich mehr als was ich bekommen.
Mhm.
Und er hat mich gefragt, dass ich zu ihm käme, weil da war eine freie Stelle da. Bin ich da gegangen, habe ich mit ihm gearbeitet und nach so 2 Wochen, da war dann fast ein Monat und war Ramadan und da kommt keiner zum Restaurant zum Essen.
Okay.
Und da haben sie sich entschieden, also ja, jetzt kündigen wir ein paar Mitarbeiter. Und da wurde ich mit ein paar anderen also gekündigt.
Okay.
Ja, dann bin ich arbeitslos wieder ein paar Wochen. Da hat es nicht lang gedauert. Da habe ich eine Arbeit gefunden. Es war auch ein Restaurant, hat mir nicht ganz gefallen. Aber in dem habe ich weitergearbeitet, weil das war meine einzige Möglichkeit. Nach ein paar Tagen hat ein Kollege von mir, also wo ich ihn in den Hotel getroffen hatte, und er war auch irgendwo anders, hat mit mir telefoniert und hat gesagt, ja, habe ich einen richtigen Job für dich. Du würdest also zufrieden da sein.
Okay.
Und dann habe ich mich da beworben und dann wurde ich akzeptiert und dann da habe ich mir von meinem Alter wieder gekündigt und dann zu denen gegangen und da war es besser, also die Bedingungen waren besser.
War auch ein Restaurant?
War es auch ein Restaurant, also ich musste immer noch 12 Stunden arbeiten, aber es war nicht so stressig, der Arbeitgeber war ein bisschen flexibler mit uns, also es war leicht, das konnte man Pause machen, also meine alten Arbeit, also in den Hotel durfte ich keine Pause machen zum Beispiel,
okay.
Ja. Ja.
Also du hattest immer noch deine 12-Stunden-Tage?
12 Stunden pro Tag.
Und die Unterbringung war besser dann, oder?
Die Unterbedienung war besser, mein Zimmer war besser. Ich habe am Anfang alleine in einem Zimmer gelebt eigentlich.
Okay.
Da war es schon deutlich, ja, vor allem ist es wie der Arbeitgeber, wenn man mit uns gegangen war viel besser.
Okay, wie lange hast du den Job gehabt?
Ja, dann den Job, ich glaube, ich habe es ungefähr 1 Jahr gemacht.
Mhm.
Und da mit dem Job habe ich die Kosten von der Operation meines Vaters abgedeckt.
Okay.
Und dann habe ich...
Hast du da mehr verdient?
Bisschen, also ja, 600 Euro danach. Ja. Aber danach habe ich mir ein bisschen Geld gespart. Und tatsächlich mit dem Geld, was ich da gespart hatte, habe ich die Reise bezahlt, bis ich nach Griechenland gekommen.
Okay, wie viel hast du gespart?
Boah, das war aber ungefähr 2000 Euro sowas.
Okay, also in dem Jahr hast du quasi dann die 2000 Euro gespart plus mit dem Geld auch die OP von deinem Vater bezahlt?
Genau.
Und wieso hast du dann wieder aufgehört, da zu arbeiten, wenn das besser war?
Ja, das war wieder wie vorher, dass es keine Zeit vor mir war. Also mein Leben ging es um nur zu arbeiten, weil ich hatte keine freien Tage und 12 Stunden pro Tag.
Also wie gesagt, das ist aus unserer Perspektive auf das Leben und wie das Leben und Tage so aussehen, ja. Die wenigsten Leute in Deutschland haben diese Art von Leben, dass sie quasi wirklich ausschließlich arbeiten, schlafen.
Mhm.
Und du hattest keine Hobbys, keine Freizeitaktivitäten,
nee, gar nicht.
Beziehungen,
nee.
All die Dinge, die man halt mit Anfang 20 so tut.
Nee, also da hatte ich keine Zeit für sowas. Also ich musste wirklich 9 Uhr aufstehen. Also da war es so ein bisschen mehr. 9 Uhr ist unser Start. 9 Uhr muss ich in der Restaurant sein. Bis 12 Uhr Abend.
Mhm.
Ja, also manchmal mehr als 12 Stunden auch. Aber ich hab versucht, aber immer 12 Uhr gehen. Da war ich, am Anfang war es so schlimm, weil ich war nicht an einer höheren Position, also zwischen die Kellner. Aber danach ist es so besser gewesen und ich habe mich gezeigt, dass ich besser kann und ich habe so einen mehr so Führungskraft geworden. Da war ich 12 bis 12.
Mhm.
Da war es schon mal besser gewesen.
Das war nicht mehr gesplittet, das war 12 Stunden am Stück.
12 Stunden am einen Stück. Daher konnte ich mindestens genug schlafen am Tag und dann ein paar Stunden von mich haben, aber die Stunden muss ich auch mit meiner Familie reden oder irgendwie privat machen, also aber nicht, dass man viel machen könnte.
Okay, verstehe.
Ja, und wegen die Gründen, und ich habe es gemerkt auch, also ja, ich habe ein Jahr gearbeitet und dann habe ich ungefähr 2000 Euro also gesammelt. Und es ist nicht, dass es ein Leben gibt und nicht, dass es genug Gehalt ist, dass man sagt, ja, ich mache es ein paar Jahre und so und danach höre ich auf, dann habe ich genug Geld. Nee, es war auch nicht so. Mhm. Plus, das war so stressig, dass es auch, denn ISIS war auch im Irak und da war auch die Wirtschaft im Irak auch selber kaputt, weil es ist durcheinander gekommen, da waren weniger Touristen, da war mehr Inflation.
Okay, ja, das wollte ich gerade fragen, was da quasi, weil parallel, während du da im Irak warst und gearbeitet hast, ging ja die Revolution und der Krieg weiter und ISIS hat sich weiter ausgebreitet und hat quasi dann auch die Nachbarländer infiziert alles.
Ja. In dem Zeit, also ich glaube, es war nach ein paar Monaten, dass ich im Irak in dem Irak angekommen bin, hat es angefangen, hat ISIS angefangen, nach Irak anzugreifen.
Okay.
Ja, und da seitdem ist es die ganze Zeit so auch eine Krise da.
Okay. Aber du hast während der Arbeit dir quasi Gedanken gemacht, so kann es nicht weitergehen. Und hast dir einen Plan überlegt, wie es vielleicht weitergehen könnte.
Ja.
Und der Plan war Richtung Europa.
Ja. Ich habe noch mit anderen, mein Plan war es eigentlich nie, dass ich einfach im Kellner werde, weil das habe ich nicht mir nachgedacht. Du hast
studiert,
Ich wollte nur also irgendwas arbeiten, dass es irgendwie besser wird in Syrien und dass ich zurückgehe und weiter studieren.
Mhm.
Und als es sich nicht verbessert hat, habe ich mir entschieden, okay, ja, muss ich irgendwie eine andere Lösung finden. Hab es in Erbil Universität nachgefragt, dass ich vielleicht irgendwie Studienmöglichkeit habe, dass ich da studiere.
Mhm.
Und da war es schwierig. Die haben auch mittlerweile auch viel Bürokratie. Die haben mich so nach viel Papiere gefragt, die ich nicht geben konnte. Die haben mich nach Papiere, Dokumente gefragt, dass ich von meiner alten Uni, vom Aleppo bringen. Obwohl ich habe keine Verbindung zu Aleppo und ich kann es nicht so was von daher da bringen. Also
es ist ja nicht, du kannst ja nicht ins Kriegsgebiet mal reinfahren und dein Dokument abholen.
Genau, ja, es war so unglaubliche Voraussetzungen damals. Und dann habe ich gesagt, nee, am Endeffekt also konnte ich nicht auch da nicht studieren.
Mhm.
Da war die einzige Lösung einfach nach Europa zu fahren.
Woher kam die Idee Europa? Also war das in deinem Umfeld ein Thema? Oder?
Ja, da war genauso nach dem Zeit, als die Grenze offen waren.
Mhm.
Und da waren so viele Menschen da und da hatte ich Kontakt zu ein paar Freunden und mein Bruder auch, der im Irak war. Und die alle waren begeistert, dass es in Deutschland einigermaßen gut ist und da gibt es Möglichkeiten für Arbeit, für Studium. Und da habe ich mich so entschieden, ja, okay, wenn es so geht, dann gehe ich da und mal studiere ich da.
Okay, also es war quasi Mundpropaganda, dass Leute erzählt haben, das funktioniert, man kann das machen. Und dann hat sich das quasi rumgesprochen, dass das eine Option ist.
Genau.
Parallel dazu waren die Optionen vor Ort nicht mehr gegeben oder schlecht oder nicht umsetzbar, weil Dokumente nicht heranbringbar waren, weil Krieg und so Sachen. Okay, vielleicht, weil wir jetzt hier eine Stunde knapp haben, machen wir an der Stelle einen Cut und reden in der nächsten Episode darüber weiter, weil jetzt hast du dich auf den Weg gemacht.
Mhm.
Dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen was über dich, dein Leben, die Situation vor Ort erfahren und alles, was dazu geführt hat, dass du dich so entschieden hast. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode reden wir dann darüber, wie du es umgesetzt hast, sage ich mal. Ja,
gerne.
Cool, dann erstmal danke mal her, soweit. Tom, du hast nicht so viel damit zu tun gehabt bis jetzt. Hast du noch irgendwas?
Ich habe sehr, sehr interessiert zugehört und habe in der Zeit für die Episode ein paar Bilder rausgesucht aus Facebook. Und es war gar nicht so einfach, weil der Maher immer weggelaufen ist, wenn eine Kamera kam. Der wollte nicht so gerne Fotos zeigen.
Okay, dann bin ich gespannt, was du gefunden hast. Genau, nächste Episode geht's weiter. Dann tatsächlich genau an der Stelle setzen wir an, wie Maher sich auf den Weg gemacht hat. Danke, Maher, soweit. Danke auch, Tom.
Ja, gern. Danke dir, Jonathan.
Gerne. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich bin gespannt, welche Bilder der Tom hat. Schaut auf Social Media. Gerne überall Instagram, Facebook folgen. Den Podcast sowieso immer gerne abonnieren, bewerten, was auch immer alles so geht. Und bis zum nächsten Mal.
Moment, und ich muss noch eine Anmerkung machen. Also ganz geklärt ist jetzt definitiv, es kommen aber noch Tage dazu, aber geklärt ist, ab jetzt hat der Frankenkonvoi-Shop, der Concept Store in der Sternapotheke in der Mathildenstraße 28 jeden Samstag zwischen 12 und 18 Uhr für euch geöffnet.
Kommt vorbei, die Produktpalette erweitert sich kontinuierlich und Davon abgesehen, das ist eine Hammer-Location, deswegen schaut vorbei. Genau, dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche.
Aloha.
Ciao.
Magic at Waikiki.